Deutschlandfunk, Kultur heute.
Eine unvollendete Oper von Henry Purcell, Shakespeares König Lear am Schauspiel Zürich, Fernsehkunst von Samuel Beckett und ein Rückblick auf die Frankfurter Buchmesse. Das sind die Themen in dieser Ausgabe von Kultur heute. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Journalistin und Historikerin Ann Applebaum mit der osteuropäischen Geschichte. Sie hat über sowjetische Gulags geschrieben, über den Holodomor, die Hungersnot in der Ukraine, die durch Stalin forciert wurde, über den Eisernen Vorhang und in jüngster Zeit über die Rückkehr des Autoritären in Europa. Für ihre Recherchen und sprachlich klaren Analysen wurde Applebaum, die in Washington geboren wurde und heute mit ihrem Mann, dem polnischen Außenminister, in Polen lebt, vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Pulitzer-Preis. Heute wurde ihr in der Frankfurter Paulskirche der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Unser Hessen-Landeskorrespondent Ludger Fittgau berichtet von der Preisverleihung, die nicht ganz unumstritten war.
Wie kann man jemanden, der Waffenlieferungen an die Ukraine fordert, mit einem Preis für den Frieden auszeichnen? Diese Frage sei im Vorfeld der diesjährigen Friedenspreisverleihung gestellt worden, so Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins, der den Preis verleiht, heute bei ihrem Grußwort in der Paulskirche.
Das ist die Kultur des Friedenspreises. Wir dürfen uns an den Meinungen der FriedenspreisträgerInnen reiben. Wir sollten an ihnen wachsen. Und so ende ich mit einem Zitat. Wir alten Europäer aber, die den Krieg verabscheuen, wir müssen leider selbst gefährlich werden, um den Frieden zu wahren,
sagte der in der Ukraine geborene Schriftsteller und Philosoph Manes Sperber bereits 1983, als er den Friedenspreis erhielt. Damals gab es große Demonstrationen gegen die Stationierung von US-Raketen in Deutschland. Sperber sah diese Proteste kritisch. Ann Applebaum griff in ihrer Dankesrede diesen Satz von Sperber angesichts der aktuellen Debatte über neue US-Raketenstationierungen auf deutschem Boden noch einmal auf. Und sie platzierte dazu Aussagen von Thomas Mann und George Orwell, die Ende der 1930er Jahre die Appeasement-Politik des Westens gegenüber Hitler und Mussolini kritisiert hatten. Eine fehlgeschlagene Beschwichtigungspolitik, die schließlich mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht im Frühjahr 1939 in Prag endete.
In 1938. Thomas Mann, entsetzt über die Situation in Deutschland und die Selbstgefälligkeit der freiheitlichen Demokratien, prangerte aus dem Exil einen Pazifismus an, der den Krieg herbeiführt, statt ihn zu verbannen. Und George Orwell geißelte 1942 seine Landsleute, die von Großbritannien verlangten, den Krieg zu beenden. Er sagte, Pazifismus ist objektiv pro-faschistisch. Das ist ganz weitgehend unumstritten. Wenn du die Kriegsanstrengung der einen Seite untergräbst, dann hilfst du automatisch der anderen.
Wer sich heute gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausspreche, stelle sich objektiv auf die Seite der russischen Autokratie, so Applebaum. Ihre Laudatorin Irina Scherbakowa von der inzwischen in Russland verbotenen Menschenrechtsorganisation Memorial erinnerte auch an den Stalin-Kult, der sich aktuell wieder in Russland entfalte. Die Verleihung des Friedenspreises sei vielleicht ein guter Moment, um zu betonen, dass die Lektion der deutschen Geschichte nicht sein könne, dass die Deutschen Pazifisten sein müssten, so Ann Applebaum.
Der magische Satz nie wieder hat uns schon in der Vergangenheit blind gemacht für die Wirklichkeit. In den Wochen vor dem Einmarsch im Februar 2022 hielt man in Deutschland, genau wie in vielen anderen europäischen Nationen, einen Krieg für so unwahrscheinlich, dass sich die Bundesregierung weigerte, Waffen an die Ukraine zu liefern. Und genau das ist die Ironie. Hätten Deutschland und die übrigen NATO-Staaten die Ukraine im Vorfeld mit Waffen unterstützt, dann hätten sie eine Invasion vielleicht verhindern können. Vielleicht war auch dies eine Form des Pazifismus, der den Krieg herbeiführt, statt ihn zu verhindern, wie Thomas Mann sagt.
Wer Pazifismus fordere und nicht nur Gebiete an Russland abtreten wolle, sondern auch Menschen, Prinzipien und Ideale, der habe rein gar nichts aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts gelernt, so Applebaum. Und sie kam noch einmal auf Thomas Mann, George Orwell und Manes Sperber zu sprechen.
Aber nochmal, Mann verabscheute den Krieg und das Regime, das ihn führte. Orwell hasste den Militarismus. Sperber und seine Familie waren selbst vor dem Krieg geflohen. Aber gerade weil sie den Krieg so leidenschaftlich ablehnten und weil sie den Zusammenhang zwischen Krieg und Diktatur erkannten, sprachen sie sich dafür aus, die von ihnen so geschätzten freiheitlichen Demokratien zu verteidigen. Im Jahr 1937 forderte Mann einen militanten Humanismus, welcher gelernt hat, dass das Prinzip der Freiheit und Duldsamkeit sich nicht ausbeuten lassen darf von einem schamlosen Fanatismus, dass er das Recht und die Pflicht hat, sich zu wehren.
Ihr sei klar, so Anne Applebaum, dass es für die Deutschen eine neue Erfahrung sei, wenn sie um Waffenhilfe gebeten würden, um einer aggressiven Militärmacht Einhalt zu gebieten. Doch das sei die eigentliche Lehre aus der deutschen Geschichte. Nicht, dass Deutsche nie wieder Krieg führen dürfen, sondern dass sie eine besondere Verantwortung dafür haben, sich für die Freiheit einzusetzen und dabei auch Risiken einzugehen.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels für die amerikanisch-polnische Journalistin Anne Applebaum. Ein Bericht von Ludger Fittkau. Mit Beginn dieser Sendung ist die 76. Frankfurter Buchmesse zu Ende gegangen und hat eine durchaus positive Bilanz gezogen, mit 9% mehr Fachbesuchern und 7,5% Zuwachs bei den Ausstellern, gemessen am Vorjahr. Es bleibt aber auch die Buchmesse, in der mit Italien ein Land Ehrengast war, das eine postfaschistische Regierung hat, weswegen der offiziellen Delegation des Landes noch eine inoffizielle nachfolgte, die mit Roberto Saviano und Antonio Scurati die weitaus prominenteren Autoren auf der Liste hatte. Und es war auch die Buchmesse, bei der der Schriftsteller Clemens Mayer zu Beginn mit deftigen Worten die Jury des Deutschen Buchpreises beschimpfte, weil nicht er, sondern Martina Hefter die Auszeichnung bekam, um danach in einem Interview mit dem Spiegel auf die prekären Verhältnisse von Schriftstellern aufmerksam zu machen, die allerdings genauso für Martina Hefter gelten. Was also bleibt von der 76. Ausgabe? Gedanken dazu von Deutschlandfunk-Literaturredakteurin Katrin Stövesand.
Wer Bücher liest, kann sich Wissen aneignen. Wahres Wissen. Nicht nur Informationen über Social Media, wie die britisch-türkische Schriftstellerin Elif Shafak zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse betonte. Wahres Wissen brauche Zeit. Daher brauche es auch einen langsamen Journalismus. Die Buchmesse möchte eine Plattform für demokratischen Diskurs sein, für einen offenen Austausch, für die respektvolle Wahrnehmung auch der anderen Position. Zeit für Differenzierung und Tiefe, das klingt sinnvoll und sicher ist das bei vielen Veranstaltungen oder auch Zwiegesprächen während dieses Lesefestes gelungen. Aber hier geht es natürlich immer auch um gelungene Bilder, verkaufsträchtige Momente und um Zahlen. Die Messe ist ein Treffen der Buchbranche. Das Publikum ist Teil des Konzepts und wird mit einbezogen, aber in erster Linie ist es Adressat. Und so ist es auch bei vielen Veranstaltungen, die zum Diskurs einladen. Die wenigsten sind geübt darin, sich aktiv in Diskussionen einzubringen. Das ist nicht Teil unserer kulturellen Praxis. Demokratie, Bildung war daher auch wieder einmal ein wichtiges Thema bei den Veranstaltungen im Bereich Bildungsmedien. Nur mit Appellen und Schlagworten ist es nicht getan. Das ist nicht anders als Sprachen oder Sportarten zu lernen. Man muss es erstmal machen, die Übung bringt den Rest. In unruhigen Zeiten kann man nicht auf Konzepte warten und schon gar nicht auf nachwachsende Generationen, die dann vielleicht Demokratiebildung in der Schule genossen haben. Ähnlich abwartend klingt der Slogan für den Gastlandsauftritt Italiens bei dieser Buchmesse: verwurzelt in der Zukunft. Ja, man kann sich denken, was gemeint ist. Und das wäre in Ordnung für ein Land in ruhigen Fahrwassern, das geeint den Blick auf seine Zukunft richtet. Aber Italien unter den postfaschistischen Fratelli d'Italia? Verwurzelt in der Gegenwart heißt denn auch die alternative Veranstaltungsreihe, die von italienischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern zusammen mit dem Verband Pen Berlin aufgestellt wurde. Der Autor Vincenzo Latronico erklärte im Vorfeld, die Auswahl bzw. Nicht-Auswahl der eingeladenen Autorinnen und Autoren könne man nur mit politischen Gründen erklären. Sprich, prominente und auch international bekannte Schriftsteller, die regierungskritisch sind, wie Roberto Saviano oder Antonio Scurati, waren nicht eingeladen. Aber sie kamen und sie wurden gehört. Die Rückkehr des Faschismus in Italien sollte offenbar kein Thema sein bei der Buchmesse. Nun stand sie lauter im Raum, als es ohne die Versuche des italienischen Kulturministeriums wohl der Fall gewesen wäre. Denn was bekommen wir schon mit von Italiens Innenpolitik? Jetzt ein wenig mehr. Im Rahmen des Alternativprogramms konnten Autorinnen und Autoren berichten, wie ihre Arbeit zensiert wird, wie ihnen Fernsehauftritte verwehrt werden, wie man überhaupt schreibt in einer illiberalen Atmosphäre oder wie Posten in der Kultur von Regierungstreuen besetzt werden. Man wolle den zivilen Wert der Literatur neutralisieren, warf der Autor Vincenzo Latronico der Regierung Meloni vor. Genau das Gegenteil ist auf der Buchmesse eingetreten. Die Meinungsfreiheit, die Literaturfreiheit hatten hier ihren Platz. Mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr sollte diese kulturelle Gegenwehr aus Italien uns ein Vorbild sein. Denn einige Einfallstore für einen Rechtsruck sind bereits geöffnet. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Thema Migration den kommenden Bundestagswahlkampf bestimmen wird. Feindbilder dominieren die Rhetorik von politischer Gegnerschaft. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird nachhaltig geschwächt. Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk warnt in seinem aktuellen Buch: Die Demokratie ist gefährdet wie nie seit 1949. Die Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels, N. Applebaum, empfiehlt einen Kampf gegen autokratische Verhaltensweisen, wo auch immer sie in Erscheinung treten. Und der Faschismus-Experte Antonio Scurati schreibt: Es kommt ein Moment, in dem man sich nicht mehr verstecken darf. Wer Bücher liest, kann sich Wissen aneignen. Wissen muss aber auch wirksam werden. Zivil, politisch, kulturell. Der italienische Kulturbetrieb zeigt, wie das geht. Wer jetzt nicht ernst nimmt, was das Gastland Italien lehrt, im Guten wie im Schlechten, hat womöglich die letzte Warnung verpasst.
Ein Kommentar von Katrin Stövesand zum Ende der Frankfurter Buchmesse. Zu Lebzeiten des englischen Komponisten Henry Purcell war das British Empire schon ein großes Reich über die Grenzen der Insel hinaus mit Kolonien und sogenannten Protektoraten. Aber mit ein wenig Bewunderung hat Purcell vielleicht doch auf das Spanische Reich geblickt, über das man 100 Jahre vor seiner Zeit schon gesagt hat, dass die Sonne dort nie unterginge, weil es sich über Europa, Mittelamerika und Asien erstreckte. Mit der Kolonisierung etablierte sich auch ein Blick auf die außereuropäische Welt, die erst in der jüngeren Zeit kritisch und vehement hinterfragt wird und dabei auch die europäische Hochkultur unter die Lupe nimmt. Zum Beispiel die Semi-Oper »The Indian Queen« von Henry Purcell. Geschrieben hat Purcell das Stück 1695, das Jahr, in dem er mit 36 Jahren gestorben ist. »The Indian Queen« blieb unvollendet, wird aber gerade in den letzten Jahren nicht so selten gespielt. Und nun hat sich das Theater Aachen mit dem Stoff beschäftigt. Und zwar nicht nur unter dem etwas anderen Titel »The Indian Queens«, sondern das Collectivo Yama aus Peru und Ecuador hat zum ersten Mal in Europa gearbeitet, das Libretto des Originals weggeworfen und eine ganz neue Geschichte erfunden. Es geht nun um Aktivistinnen in den Anden und dem Amazonas-Regenwald. Stefan Keim war gestern bei der Premiere und ich habe ihn gefragt, ob das mehr politische Performance als Musiktheater war.
Nein, es ist schon ein richtiges Stück. Es steht am Anfang Henry Purcell selbst auf der Bühne und er hat überlebt in irgendeiner Art von Daseinsform. Er will auf jeden Fall seit über 300 Jahren endlich sein Stück zu Ende schreiben. Und dann kommt er eben in das heutige Südamerika und dort trifft man dann, das wird über Videoeinspielungen gemacht, auf sogenannte Wächterinnen des Wassers. Das sind Gruppen von Aktivistinnen, die gehen gegen die Minenbetreiber vor, die da Gold, Silber und Kupfer abbauen. Und es geht um Umweltzerstörung, es geht um Waldbrände und der Handlungsfaden ist, dass Purcell am Schluss selbst erkennt, ich habe das so ein bisschen so verstanden, stellvertretend für uns, für das Publikum, dass er sich vielleicht doch nicht nur um seine Musik kümmern sollte als Künstler, sondern auch um das Leben drumherum. Und das äußert sich dann darin, es geht auch viel mit Tiermasken und so weiter einher, dass er sich dann am Schluss über seine barocke Puderperücke einen Hirschkopf stülpt.
Ist das jetzt eher ein politisches Lehrstück, das uns aufklären soll, oder ist tatsächlich auch das eine ästhetische Erfahrung gewesen?
Ich habe zwischendurch schon oft an Brecht gedacht. Also es hat eine klare Botschaft und es hat auch eine wirkliche Aussage. Es geht eben gegen den Kapitalismus und gegen den Postkolonialismus. Es ist klar, Sympathieträgerinnen sind diese Aktivistinnen. Aber es ist eben nicht platt, sondern dadurch, dass eben auch diese südamerikanische Ästhetik mit hineinkommt, über die gerade angesprochenen Tiermasken zum Beispiel, aber auch über die Musik, die dann mit Henry Purcell kombiniert wird, ist das für mich schon auch mit den Videos, die durchaus stark sind, dokumentarische Videos, da wurde also wirklich vor Ort gedreht, hat das schon auch einen wirklich ästhetischen Reiz.
Was passiert denn mit der Musik von Henry Purcell?
Also auf der einen Seite bleibt sie erhalten und wird übrigens ganz ausgezeichnet gespielt und dirigiert. Das Sinfonieorchester Aachen, das hat historische Instrumente. Das kann also wirklich komplett auf Barockinstrumenten spielen und Jori Klomp dirigiert das wirklich historisch informiert und die Sängerinnen und Sänger machen das auch ganz ausgezeichnet. Und am Ende kommen dann Gesänge, die erst über die Videos kommen, aber ebenso Gesänge aus den Anden dort mit hinein und dann gibt das, wie ich finde, eine wirklich faszinierende Kombination. Wir hören den Opernchor und das Sinfonieorchester in Aachen und da strahlt so ein bisschen durch die Stimme von Evelyn Grünwald. Das ist eine junge Sopranistin, eine sehr helle, hohe Stimme, die mir aus dem sehr, sehr guten Ensemble noch aufgefallen ist.
Das ist ein kleines Theater in Aachen, aber es ist ein feines Theater mit einem durchaus auch interessanten Programm. Können die sowas?
Die können das auf jeden Fall, weil die auch gerade im Barock über viele Jahre eine Kompetenz aufgebaut haben. Und gerade auch unter der neuen Intendantin Elena Zavara wird wirklich ausprobiert, auch die Oper wirklich auch neu zu denken. Das fängt jetzt zum Beispiel schon damit an, wenn das Publikum reinkommt, spielt das Orchester bereits, also eine Einlassmusik. Dann geht das Licht aus, dann geht das Stück los, aber es geht so ein bisschen fließend.
Hat sie das denn überzeugt, wie mit dem Stoff und mit der Musik umgegangen ist? Oder ist am Ende dann doch vielleicht irgendwie der Zeigefinger zu groß?
Der Zeigefinger ist schon da und das Stück ist textlich jetzt nicht so kein großes Meisterwerk. Das Schauspielensemble hat manchmal damit ein bisschen zu kämpfen, dass es da schon auch etwas Zeigefingerhaftes zu sprechen hat. Aber insgesamt, es ist ein 90-minütiger Abend und für mich ein überzeugendes Plädoyer dafür, dass man mit Opern auch mal ein bisschen freier umgehen kann, denn wir haben ja so oft das Problem, dass man denkt, oh, ist das eine großartige Musik? Und dann guckt man auf den Text und denkt sich, wie kann man diesen Mist denn heute überhaupt noch erzählen? Ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, um es zu verdeutlichen. Und natürlich.
Ja, zumal bei so einem Stoff, über den natürlich heute auch viel gesprochen wird.
Eben, beim Rosenkavalier kann man so etwas nicht frei handhaben. Da sind einfach Sprache und Musik, die fließen so ineinander. Aber bei so einer Oper, die ja auch eine Semi-Oper ist, also eine Mischung aus Schauspiel und Oper, finde ich, funktioniert das ausgezeichnet.
The Indian Queens nach Henry Purcell am Theater Aachen, neu geschrieben von Collectivo Yama. Stefan Keim war gestern bei der Premiere. Von Purcell zu Shakespeare, dessen König Lear gestern in einer Neuinszenierung am Schauspiel Zürich gezeigt wurde und auch in einer neuen Bearbeitung und Übersetzung des Schriftstellers Thomas Melle, den der Zürcher Interimsintendant Ulrich Kuhn ans Haus geholt hat. Inszeniert hat Anne Lenk, die für sehr sprachsensible Inszenierungen bekannt ist. Christian Gampert war in Zürich.
Dieser Lear muss ziemlich weit herumgekommen sein. Zwei seiner Töchter sind schwarz, eine ist weiß und die Lieblingstochter Cordelia spricht mit einem charmanten französischen Akzent. Lear ist offenbar ein König der Globalisierung, weshalb es ein wenig skurril wirkt, dass die erste Szene vor einem altertümlichen Reiterdenkmal stattfindet, das er sich hat errichten lassen. Aber auch die beiden jüngeren Töchter sind schwer globalpolitisch unterwegs. Sie sind nicht zänkisch auf Besitz aus, wie bei Shakespeare, sondern auf Weltverbesserungsmission. Eigentlich ist es eine gute Idee von Thomas Melle, der Shakespeares Sprache ganz heutig angeht und High und Low locker durcheinander mixt. Nicht der greise, enttäuschte, einsame, verrückte König in der Heide ist sein Thema, sondern der Generationenkonflikt mit den Töchtern, die alles besser machen wollen. Line, wie sie ihn nennen, ein Imperialist, Kapitalist, wenn nichts Schlimmeres, man sieht es nur nicht, und die Töchter direkt dem Geist von Fridays for Future und des Feminismus entsprungen und schwer motzig drauf. Seltsam nur, dass sie das erbschleicherische Ritual »Ich liebe dich doch so sehr« anstandslos absolvieren. Nur die etwas reflektiertere Cordelia verweigert die Floskeln.
»Leider trage ich das Herz nicht auf der Zunge«, und die Liebe nicht auf dem Tablett.
Cordelia, jetzt motz dein Reden kurz mal auf, sonst wird's eng mit deinem Glück. Ich kann mir Attacken solcher Art wirklich nicht mehr leisten.
Liebe, ein altes Konzept, wie Thomas Melle das nennt, wird hier eingefordert, allerdings, wie sich bald herausstellt, als Mittel zum Machterhalt. Damit bricht natürlich die Architektur des Stücks zusammen. Während bei Shakespeare ein alter Narr Lear um Liebe bettelt und sich immer weiter in seine Enttäuschung über die Töchter verrennt, ist Lear in Zürich der König, der insgeheim über die Töchter weiterregieren will und von diesen düpiert wird. Cordelia, die ihn wirklich liebt, verschwindet deshalb weitgehend von der Bildfläche, während die beiden Motzgören Regan und Goneril mit ihrer Girly-Pseudorevolution das Zepter ergreifen. Obgleich Thomas Melles ständiger Wechsel der Sprachebenen durchaus Qualitäten hat, ergibt das Ganze nicht mehr als einen bunten Abend. Zu penetrant ist der Drang nach Aktualisierung, den leider auch die Regisseurin Anne Lenk bedient. Gloster ist in der personalreduzierten Melle-Version natürlich eine Frau, die sich schwer progressiv um ihre beiden Söhne sorgt, den glatten, auch erotisch umtriebigen Karrieristen Edmund, der alte weiße Männer befehligt, und den eher gutwilligen Edgar, der sich als genderdiverses Wesen mit dialektparodistischer Begabung erweist und als Major Tom flüchtend in die Lüfte erhebt, völlig losgelöst von der Erde und auch von Shakespeare. Die abwechselnd als Zombie und als leidende Mutter Gottes, also als Symbol weiblicher Unterwürfigkeit inszenierte Gloster, wird dann von den beiden feministischen Schwestern Regan und Goneril geblendet, denen Glosters omahafte Fortschrittlichkeit nicht genug war. Ein bisschen Terrorismus muss sein, ohne Gewalt kein Fortschritt, Morden für den Frieden. Einmal müssen wir es noch tun. Es wird also alles Mögliche angerissen an diesem Abend, aber dieses Shakespeare-Politkabarett kommt nie über die Dramaturgie einer schrägen Modenschau, auch intellektueller Moden, hinaus. Die netten bösen Schwestern wälzen sich auf einem pinken Walfisch oder stehen in einem verschlingenden kapitalen Riesenmaul. Nervend säuseln Flötentöne und immer wieder belehren sie Vater Lear, dass er bitte mal das Strukturelle sehen möge.
Wir sind die Disruption des Ganzen. Sehen. Wir handeln im Zeichen einer größeren Verantwortung und müssen ihr gemeinsam gerecht werden. Kannst du das nicht verstehen?
Eigentlich hätte die Regie mit Rainer Bock einen sehr guten Lear gehabt, der hier aber meist nur als selbstironischer alter Trottel im Unterhemd herumstehen darf. Und der dann doch obsiegt. Als die große feministische Weltveränderung schon fast geschafft und auch Tochter Cordelia wieder an Bord ist, man hisst die Regenbogenfahne, beginnt das Stück in einer Biedermeier-Familienaufstellung von vorn. Lear stellt wieder die Frage nach der Liebe. Die Macht des Mannes ist offenbar noch nicht ganz gebrochen.
Christian Gampert über Shakespeares König Lear am Schauspiel Zürich in einer Neuübersetzung von Thomas Melle, inszeniert von Anne Lenk. Mit Samuel Beckett geht es jetzt weiter, aber nicht im Theater, sondern im Museum. Der Württembergische Kunstverein Stuttgart zeigt ab diesem Wochenende die Ausstellung Über Fernsehen Beckett, die sich mit den Fernsehspielen beschäftigt, die der irische Dramatiker ab 1966 bis Mitte der 80er Jahre für den Süddeutschen Rundfunk schuf. Insgesamt 7 Produktionen mit einer sehr eigenwilligen und kunstvollen Bild- und Tonsprache, die sicher nicht so bekannt sind wie Beckets Theaterarbeiten, die aber viele Filme stark beeinflusst haben und über die sich der Philosoph Gilles Deleuze interessante Gedanken gemacht hat. Andreas Lang hat die Ausstellung Über Fernsehen Beckett gesehen.
Samuel Beckett war seltsam, so will es zumindest das Klischee. Ein menschenscheuer Titan des Geistes, der angeblich keine Interviews gab und der ja auch tatsächlich seiner eigenen Nobelpreisverleihung 1969 ferngeblieben war. Nun aber zeigt eine Ausstellung im Württembergischen Kunstverein, dass es wenigstens einen Ort gab, an dem Beckett offenbar ein ganz anderer Mensch wurde, Stuttgart. Genauer gesagt, die Fernsehstudios des damaligen Süddeutschen Rundfunks.
Here in Stuttgart, Beckett worked incredibly closely with all the technicians at the television station.
Beckett arbeitete hier sehr eng mit dem ganzen Team zusammen und der Fernsehspielchef Reinhard Müller-Freienfels wurde sein enger Vertrauter und kreativer Partner.
Erklärt Judith Wilkinson. Die Londoner Beckett-Spezialistin hat im Kunstverein zum ersten Mal an einem Ort die 7 Fernsehspiele versammelt, die der Autor zwischen 1966 und 85 mit und im SDR realisiert hat. Angesichts damaliger Quotenhits wie Vergiss mein Nicht und Dalli Dalli sind die düsteren, in Schwarz-Weiß gedrehten Kammerspiele von Beckett schockierend fremdartig.
Dass da was möglich war, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. Also dass tatsächlich in den 1960er Jahren ein Fernsehsender so ein Experiment wagt, als eine Art carte blanche, seine Stücke zu produzieren, die ja auch alles andere, als was man heute fernsehtauglich nennen würde, waren.
Sagt Iris Dressler, Leiterin des Kunstvereins, dessen riesiger White Cube ist in Düsternis getaucht und mit vier großen Würfeln bestückt. Kinos, in denen Beckets Filme auf großer Leinwand laufen. Einsame, stumme Figuren schleppen sich in Zeitlupe durch karge Räume oder zappeln wie aufgezogenes Blechspielzeug. Ein riesiger Mund rattert in höllischem Tempo eine unverständliche Wortkaskade herunter. Beckets TV-Avantgarde hat Generationen von Medienkünstlern inspiriert. Maßgebliche Vorreiter wie Bruce Nauman und Stan Douglas beziehen sich ausdrücklich auf ihn. Beckett hat im Grunde das Genre Videokunst vorweggenommen, lange bevor es auch nur den Begriff gab. Und er war dabei handwerklich extrem präzise, hat der Medienkünstler Gerard Byrne beobachtet, der für die Stuttgarter Ausstellung die Fernseharchive zu Beckett ausgewertet hat. Beckett war komplett geerdet bei seiner Fernseharbeit. Er war ein Praktiker. Es war wie wenn ein Schreiner arbeitet. Gleichzeitig blieb der Handwerker Beckett ein hellwacher Beobachter der Zeitläufe. Seine zweite SDR-Produktion lief am 1. November 1977, zwei Wochen nachdem die erste Generation der RAF in Stammheim gestorben war und eine Woche nach dem Staatsbegräbnis für Hans-Martin Schleyer in der Kirche direkt gegenüber vom Kunstverein.
Beckett wusste, was da vor sich ging. Er las täglich die Zeitung und er war immer interessiert am Weltgeschehen.
Beckets Fernsehstücke sind abstrakt und konstruiert, aber sie enthalten viele Bezüge zu aktuellen Fragestellungen. Überwachung, Kontrolle, Gesichtserkennung, körperlose Stimmen, das Ausgeliefertsein an anonyme Mächte. Auch diese Zeitlosigkeit, sagt Gerard Byrne, machen Samuel Becketts Fernsehspiele zu großer Kunst. Nach 40 Jahren hat uns das hier immer noch was zu sagen. Das zielt nicht auf einen Sendeabend. Diese Werke erreichen ein Publikum noch nach Jahrzehnten, bis heute.
Der Württembergische Kunstverein Stuttgart zeigt Fernsehspiele von Samuel Beckett. Andreas Lang war dort. Der ORF will den Gemeinschaftssender Dreisat beibehalten. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Ab Mittwoch werden sich ja die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer in Leipzig beraten. Erwartet wird auch der Beschluss, wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gespart werden soll. Unter anderem könnte es, nach dem Willen der Politiker, den Kultur- und Bildungssender Dreisat treffen. Durch, so ihr Vorschlag, Fusion mit dem Sender Arte. Der Dreisat-Partnersender in Österreich ist klar dagegen. Generaldirektor Roland Weißmann hat heute vor dem Eingriff so gewarnt. Der mögliche Wegfall des gesamten Dreisat-Angebots wäre ein schwerer Verlust für die Medienlandschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Viel eher wäre im Hinblick auf das Funktionieren von Demokratie und Gesellschaft eine Stärkung öffentlich-rechtlicher Qualitätsmedien angezeigt. Gerade in Zeiten des sinkenden Medienvertrauens und der übermächtigen Konkurrenz durch internationale Digitalkonzerne. So weiß man. Inmitten dieser Existenzkrise wird Dreisat dennoch seinen 40. Geburtstag feiern, am 7. November in Berlin, und zwar in der österreichischen Botschaft. Wie werden wir hier berichten? Es gibt Neuigkeiten vom Stockacher Narrengericht. Das gibt es seit mehr als 600 Jahren und verurteilt bis heute zum Höhepunkt der Fasnet immer hochrangige Politiker zu Sachleistungen. Vergangenes Jahr traf es beispielsweise Bundestagsvize Wolfgang Kubicki von der FDP. Er hatte eine Weinstrafe von 210 Litern zu leisten, wegen Gefährdung der politischen Kultur. Aus Stockach heißt es nun auch, der beim letzten Mal Verurteilte habe seine Strafe geliefert. Im Februar war Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wegen Hochstapelei, Mediengeilheit und Panikmache während der Corona-Pandemie verurteilt worden und sandte jetzt die verlangten 240 Liter Wein, weißen und roten aus Deutschland, Italien und Spanien, sowie weitere 240 Liter Mineralwasser. Offenbar sind klassische bäuerliche Gesellschaften in Europa älter als bisher gedacht. Darauf lassen Werkzeuge und Gefäße schließen, die in einem 8000 Jahre alten Haus im Süden Serbiens gefunden wurden. Wie die Österreichische Akademie der Wissenschaften mitteilte, seien serbische und österreichische Archäologen dort bei Ausgrabungen auf ein außergewöhnlich gut konserviertes Gebäude gestoßen. Der Fund lasse erkennen, dass jungsteinzeitliche Siedler auf dem Balkan offenbar doch stabile Häuser mit Anlagen für Vorräte und Getreidelagerung bauten. Bisher hatten die Forscher angenommen, dass so frühe Siedler in Europa als Nomaden unterwegs waren oder sich nur saisonal niederließen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. In den Informationen am Abend mit Petra Ensminger gleich mehr zu den Präsidentschaftswahlen in Moldau und zum mutmaßlichen Anschlagsplan auf die israelische Botschaft in Berlin. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.